Liebe Mithörende und Neudenkende, an dieser Stelle möchten wir einmal kurz die Staffel 2 aus Neudenken Revue passieren lassen, die wir zu dem großen Thema Sicherheit aufgezeichnet haben. Sicherheit als große Frage eigentlich, die sie im Raum steht, in einer doch verunsicherten Gesellschaft an diesem Zeitpunkt, schien uns ein bisschen verkürzt diskutiert zu werden. Und natürlich ist etwas wie Krieg in direkter Nachbarschaft sehr verstörend. Nur gleichzeitig ist natürlich die Sorge berechtigt, zu sagen, wenn wir jetzt nur noch drauf gucken, wie wir möglichst viele Waffen und Verteidigung hinbekommen, fallen uns dann die anderen Themen, die eigentlich Gesellschaften zu sicheren Orten machen, vom Tisch. Und deshalb haben wir überlegt, was gehört denn noch dazu? Also unter welchen Bedingungen fühlen sich Menschen sicher in ihren Gesellschaften und haben das Vertrauen da rein, dass sie auch so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft sind, die gemeinsam nach vorne geht. Und das Gemeinsam ist dabei ein ganz schön wichtiger Punkt. Wir gehen also wieder einmal in jede Folge rein, schauen uns besonders eindrucksvolle oder für uns ausdrucksreiche Abschnitte an aus den Gesprächen und ordnen das noch einmal ein. Und wünschen uns allen natürlich, dass die Politik es dann auch vermag, die Dinge mehr zusammenzudenken. Wenn wir das nämlich tun, können wir mit gebündelten Ressourcen viel mehr Unsicherheiten gleichzeitig ausräumen. In der ersten Folge haben wir uns das Thema demokratische Sicherheit vorgenommen. Denn für uns alle ist es, glaube ich, ziemlich ersichtlich, dass eine gewisse Erwartungssicherheit, wie mit uns umgegangen wird, welche Rechtsmittel uns zur Verfügung stehen und warum wir auch als Minderheiten in einer Demokratie geschützt bleiben, ganz zentral sind für unser Wohlbefinden. Politische und juristische Rechte, Menschenrechte, darum geht es. Und diese zu schützen, ist eben die Aufgabe des Staats und seiner Institutionen. Diese stehen unter Druck und zwar nicht nur von außen, sondern eben auch von innen. Deshalb haben wir Bijan Muini eingeladen. Er ist Verfassungsrechtler und arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Diese beschäftigt sich nämlich genau mit dem Zusammenspiel von verbindlichen Regeln und auch Möglichkeiten, die eigene regelkonforme Behandlung einfordern zu können und den empfundenen Freiheiten, die dafür für uns alle und insbesondere für Minderheiten in unserer Gesellschaft entstehen.
Ähnlich ist es tatsächlich bei der demokratischen Sicherheit, dass wir einfach bestimmte Dinge irreversibel verlieren können. Und man sieht beispielsweise in Polen, was passiert ist in der Zeit, in der die PiS zuletzt regiert hat, dass sie sehr viele Institutionen, gerade auch die Gerichte, umgestrickt hat. Und das führte jetzt dazu, dass ein Verfassungsgericht mit ganz vielen PiS-Anhängern besetzt war und konsequent der Regierung das Leben schwer gemacht hat. Bis dahin, dass, ich hoffe, das gebe ich jetzt richtig wieder, der Europäische Gerichtshof sogar der Regierung aufgegeben hat, bestimmte Entscheidungen zu ignorieren, weil sie offenkundig gegen das Recht verstoßen. Und das wieder zurückzudrehen, auch mit rechtsstaatlichen Mitteln. Das sind immerhin RichterInnen, die sitzen da jetzt am Gericht und man zwingt quasi dann die Demokraten, die das wieder korrigieren sollen, zu Methoden, die jedenfalls dem Anschein nach auch wieder autokratisch wirken. Das ist total hässlich. Oder auch bei Donald Trump jetzt, er hat USAID zusammengestampft und
die Entwicklungshilfe zusammenarbeiten.
Richtig. Ja. Und mutmaßlich mehrere Millionen Menschen zum Tode verurteilt dadurch, faktisch. Und das wird sich nicht wieder aufbauen lassen. Selbst wenn jetzt Demokraten die Regierung wieder übernehmen sollten in 3,5 Jahren, wird sich das nicht einfach reparieren lassen. Und das gilt für demokratische Institutionen in ganz vielen Belangen. Und ja, deshalb ist es so wichtig, dass man sich vorstellt, was passieren kann, wenn. Also deswegen habe ich auch diesen Roman 2033 geschrieben, weil es, glaube ich, wichtig ist, Menschen zu vermitteln, dass es sehr viel schwieriger ist, einer autokratischen Regierung vorzubeugen, als die Demokratie gegen eine autokratische Regierung zu verteidigen.
Dieser letzte Satz von Bijan, dass wir frühzeitig reagieren sollten, wenn die Anzeichen für Veränderungen sehr verdichtet auftreten, von denen wir wissen, dass wir sie dann wieder schwer rückgängig machen können. Das ist etwas, das kennen wir aus der systemischen Denke in vielen Bereichen. Kipppunkte wird das häufig genannt. Also wie können wir ökologische Kipppunkte natürlich in der Atmosphäre etc. verhindern, aber es gibt eben auch gesellschaftliche, wo wir dann wissen, dass wir innerhalb kurzer Frist zumindest nicht so schnell zu einem Zustand zurückkehren können, wie wir ihn vorher gewohnt waren. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, welche Akteure über nationale Grenzen hinweg gerade kooperieren. Die Achse der Autokraten wurde es ja auch von Annika Brockschmidt schon genannt. Und sich gegenseitig dabei unterstützen, die Checks and Balances, die wir durch funktionierende demokratische Institutionen aufgebaut haben, systematisch von innen heraus dann in Frage stellen und unterminieren zu wollen. In der nächsten Folge zum Thema Sicherheit haben wir uns ökologische Sicherheit angeschaut. Denn wir wissen, überall auf der Welt nehmen die Naturkatastrophen zu und es nehmen die Konflikte zu über den Zugang zu Rohstoffen und Ressourcen, die wir aus der Erde holen. Das heißt, eigentlich müssten wir heute mehr denn je begreifen, dass die ökologischen Themen überhaupt nichts Weiches, Softes oder was für Bäume umarmer sind, sondern dass es sich tatsächlich um Versorgungssicherheit handelt. Und deshalb ist es so relevant, heute weiter mitzudenken, vor allem wenn auch militärische Akteure und AkteurInnen inzwischen die größten Warner sind, bis zum Bundesnachrichtendienst auch, dass wir das nicht aus den Augen verlieren dürfen, wie stark klimatische Zerrüttungen oder eben Getreideengpässe, Wassermangel etc. natürlich gesamte Volkswirtschaften bedrohen oder lahmlegen können. Zu diesem Thema haben wir eingeladen Jennifer Morgan. Sie hat lange auf der Seite von Klimaverhandlern, also kennt alle Klimaverhandlungen hoch und runter gearbeitet, dem Climate Action Network, war dann bei Greenpeace, also mehr in der Interessensvertretung für den Naturschutz und ist zum Schluss im Auswärtigen Amt, also als Chefdiplomatin zum Thema Klimaschutz unterwegs gewesen.
Wenn man das Wort Sicherheit hört, dann ist es klar, oft denkt man eher in eine Militärart und Weise, aber für Klima, wir haben dann eigentlich eine interdisziplinäre nationale Klimasicherheitsstudien gemacht oder beantragt. Das war von BND und von wissenschaftlichen Institutionen.
Ja, Bundesnachrichtendienst, das war jetzt nicht, also ursprünglich warst du natürlich bei den Gruppen, die man schnell als Grün irgendwie und die Umweltschützer, so Greenpeace, aber jetzt sind das ja Bundesnachrichtendienst Militär, die sie zu dem Thema anfangen zu sprechen. Ne?
Genau, genau. Und sie haben, BND hat selber gesagt, Klima ist eine von den 5 größten Risiken für Deutschland im Moment. Also, und das ist, glaube ich, weil sie haben geguckt und sehen, was für verschiedene, sie machen das ganz deutlich, zum Beispiel, wenn es Konflikte gibt über Ressourcen auf lokaler Ebene, zum Beispiel zwischen Hirten und Bauern in Nigerien über Wasser, dann kommt Konflikte und das kann dann sich verbreiten und es ist in Deutschlands Interesse, dass es weniger Konflikte weltweit gibt.
Dieser Zusammenhang zwischen Konflikten und eingeschränkter Versorgungssicherheit mit den grundlegenden Dingen, die Menschen brauchen, um zu überleben, das dürfen wir niemals aus dem Blick verlieren. Denn Fluchtursachenarbeit bezieht sich zum Beispiel auch genau darauf. Wenn Menschen gezwungen werden, Orte zu verlassen, weil es dort kein Wasser mehr gibt, weil sie überschwemmt werden, weil sie von Dürre geplagt werden, dann ist das ja nicht einfach Wirtschaftsmigration, sondern haben sie keine Chance, dort zu bleiben, wo sie vorher gelebt haben. Inseln gehen komplett unter. Das heißt, all die Menschen, die sich mit Migrationsthemen ziemlich aufregen, sollten mal drüber nachdenken, warum wir gleichzeitig so aggressiv auf Fluchtursachen hin weiterwirken. Eine Option natürlich, um das auszuklammern, sehen wir wieder bei den Autokraten. Donald Trumps Regierung hat ja angefangen, ähnlich wie auch schon Javier Milei, das in Argentinien verfügt hat, zu sagen, Klimawandel ist kein Thema mehr. Nicht auf den Servern von seiner Regierung, aber natürlich werden auch die Forschungsprogramme zunehmend zusammengestrichen und an den Klimaverhandlungen wird nicht mehr teilgenommen. Das ist natürlich die Form, mit einer Bedrohungskulisse und Unsicherheiten generierenden Entwicklung umzugehen, die auf das Recht des Stärkeren pocht. Aber in Europa und in vielen anderen Teilen der Welt sind wir angetreten, nach 2 Weltkriegen zu sagen, nein, wir schaffen Versorgungssicherheit für alle Menschen, indem wir die Ursache von Konflikten in Gesellschaften möglichst gering halten. Das Konzept der menschlichen Sicherheit. Als nächstes Thema haben wir uns dann die soziale Sicherheit vorgenommen, denn die ist ziemlich ausschlaggebend, wenn wir uns fragen, ob Gesellschaften veränderungsbereit sind oder ob Menschen sehr viel Sorge um ihre eigene Existenz haben und deshalb weder in Richtung Migration noch in Richtung Veränderung, aufgrund von ökologischer Krisenprävention beispielsweise, sich aufmachen möchten können oder das Gefühl dafür haben, dass ihnen die Grundlagen dafür gegeben sind. Das Gefühl ist hier wichtig, weil wir natürlich einmal objektiv Veränderungen haben. Die steigenden Lebenshaltungskosten in Deutschland und in anderen Ländern sind natürlich für viele eine reale Erfahrung. Und dann gibt es aber dazu Bedrohungslagen, die eher auch von den Erzählungen beeinflusst werden, mit denen wir in der Gesellschaft konfrontiert sind. Bei Migrationsfragen zum Beispiel, wo die meiste Furcht davon häufig an Orten zu finden ist, wo ganz wenig Migration hingefunden hat. Also wenig ausländische Mitbürgerinnen überhaupt leben. Und diese Zusammenhänge zwischen dem, wie wir miteinander Erzählungen teilen darüber, was wir glauben in der Gesellschaft möglich ist und was wir glauben, die anderen möglich machen würden, das ist etwas, was die Sozialforschung immer wieder versucht zu beleuchten und für uns auch in gewisse Muster oder Typen in der Gesellschaft zu unterteilen, nicht um Schubladen zu kreieren, aber um zu verstehen, dass wir gar nicht alle gleich auf die Welt schauen, dass wir Dinge unterschiedlich gewichten und dass wir Verständnis dafür haben können, wenn bei anderen Dinge Angst auslösen, die wir vielleicht nicht so tragisch finden. Und wie es jetzt wirklich um die Deutschen beschaffen ist, was sie sorgt und was sie sich wünschen, das beforscht Silke Borgstedt als Leiterin des Sinus-Instituts schon sehr lange. Deshalb hat Silke für uns aus ihren vielen, vielen Forschungen berichtet.
Wir messen persönlichen Zukunftsoptimismus im Sinne von, wie optimistisch blickst du in die nächsten Jahre, wie sich das so für dich entwickelt. Und dann kann man das ja so ein bisschen in so die Top-2-Bereiche, ne, eher und sehr optimistisch und weniger und gar nicht optimistisch unterteilen. Und dann sehen wir, auch wenn das medial ja nicht so richtig durchdringt, dieser persönliche Zukunftsoptimismus, der ist relativ hoch. Also im Sommer geht es uns immer besser als im Winter, sieht man und so weiter. Das bewegt sich so ein bisschen. Aber wenn wir dann fragen, wie optimistisch bist du fürs Land, also für Deutschland jetzt in diesem Fall, dann haben wir da eine ganz große Lücke. Und diese Lücke wird eher größer als kleiner. Wir waren zum Beispiel 2020, waren wir da noch so bei 67% persönlichem Zukunftsoptimismus, 55% Deutschlandoptimismus, so relativ beieinander. Und jetzt zum Beispiel September, ganz aktuell 64% Zukunftsoptimismus und nur noch 30% Deutschlandoptimismus. Und das ist doch eigentlich total komisch, oder? Dass wir selber für uns optimistisch sind, aber fürs Land nicht. Also entweder halten wir uns für zu cool, zu gut und das Land für zu schlecht, oder warum lässt sich das nicht aktivieren, was wir persönlich als Optimismus haben? Warum kann das nicht fruchtbar sein fürs Land insgesamt?
Diese Frage hat mich und uns im Team natürlich auch noch lange umgetrieben, weil es ja was Spannendes aufzeigt, nämlich die Frage danach, wie stark die Erzählung darüber, wie schlimm es in unserem Land aussieht, aber vor allem, wie schlimm die anderen sind, das Vertrauen darin reduziert, dass wir gemeinsam Dinge bewegen können. Also ich selbst, vielleicht noch mit meinem näheren Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, wir kriegen da schon was hin. Aber die anderen werden zu einer sehr schwierigen bis herausfordernden Kategorie. Und wenn wir uns dann überlegen, wer denn dieses Misstrauen systematisch anspielt, dann sind das natürlich die Akteurinnen und Akteure, die rechtspopulistisch brüllen, wie schlimm andere sich verhalten, wie schrecklich ihre Fehlstellungen sind, was sie dem Land zumuten wollten. Oder wenn wir an sozialen Medienraum denken, da werden natürlich auch diejenigen nach oben gespült, die am meisten attackieren, die Tabus brechen, die immer wieder die Grenzen des Sagbaren verschieben. Das heißt, diese Aufmerksamkeitsökonomie und diese populistische Ladung mit Schuldsuchen und Verurteilung helfen natürlich gar nicht dabei, darauf zu vertrauen, dass wir gemeinsam viele Dinge bewegen können. Vielleicht ist das eine der Erklärungen. Auf jeden Fall sehen wir, dass es denen, die Demokratien zerstören wollen, Lust macht, dieses Misstrauen in andere anzufeuern. In der nächsten Folge sind wir dann in die digitale Sicherheit eingetaucht. Und zwar aus dem Grund heraus, dass wir ganz, ganz, ganz viel Zeit dort verbringen. In den digitalen Räumen, in den von anderen kuratierten Räumen. Selbst wenn überall noch draufsteht, dass wir die Akteurinnen und Akteure des World Wide Web und Web 2.0 wären, sind da ja unheimlich viele Gatekeeper unterwegs, Algorithmen unterwegs. Für uns kuratierte Nachrichten werden uns angeboten und wir werden sehr schnell in die Rabbit Holes gezogen. Also personalisierte neue Dinge werden uns angezeigt, mit denen wir auch relativ schnell aus den Augen verlieren können, dass gar nicht alle so denken wie diejenigen, denen wir als erstes gefolgt sind. Und deshalb ist die Macht über die Meinungsbildung natürlich ein unglaublich wichtiges Thema und die nicht abgeben zu wollen an insbesondere im Ausland sitzenden Tech-Akteuren, ist, glaube ich, im Sinne einer jeden Demokratie völlig selbstverständlich. Selbstverständlich auch, wenn man sich anguckt, mit welchen Geschäftsmodellen sie eigentlich für eine Monopolisierung der Meinungsmache unterwegs sind. Und deshalb als liberale Agenda betrachtet, zu sagen, wie können wir denn hier Marktwirtschaft mit Meinungs- und Willensbildung im Sinne von besten Informationen und wirklich aufgeklärten Miteinander streiten, für eine Demokratie eben auch nutzen. Diese Frage stellt sich Martin Andreae, Medienwissenschaftler und in diesem Fall jemand, der sich überlegt hat, wie Marktdenke diesen Raum wieder befreien kann.
Die haben quasi in den 90er Jahren, haben die frühen Digitalunternehmen eigentlich eine Argumentation gebaut, die geht ungefähr so. Die haben damals gesagt, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Telefonnetzwerk und Terroristen telefonieren über dieses Telefonnetzwerk, dann können wir ja nicht den Betreiber des Telefonnetzwerks dafür verantwortlich machen. Und deswegen wollen wir zum Beispiel auch nicht hier für diese Chatforen, für die Inhalte Verantwortung übernehmen. So, klingt ja erstmal total logisch. Ja? Aber man hat halt einen riesengroßen Fehler gemacht. Man hätte damals sagen müssen, hey, ist total cool, kein Problem. Ihr wollt also nicht wie Medien reguliert werden. Ihr sagt, ihr seid keine Medien, ihr sagt, ihr seid nur eine Infrastruktur, nur ein Netzwerk. Okay, kein Problem. Dann regulieren wir euch wie Infrastrukturen. Ja, ist kein Problem für uns, aber dann dürft ihr eine Sache nie machen, nämlich Inhalte monetarisieren. Inhalte monetarisieren, das machen Inhalteanbieter wie zum Beispiel Redaktionen. Ist total egal, ob das die FAZ ist oder RTL oder wer auch immer. Ja, und du ahnst es schon, man war eben damals so doof und hat gesagt, wir regulieren euch wie Netzwerke, aber ihr dürft genauso Geld verdienen wie alle anderen Medien auch. Und dann merken wir jetzt schon, selbst wenn man mit Leuten draußen auf der Straße spricht, natürlich sind das Medien, wenn man die nennen es Social Media, wenn man die fragt, in welchen Medien informierst du dich zum Beispiel über den Ukraine-Krieg, dann sagen die genauso Fernsehen wie Facebook, Instagram oder YouTube. Ja, das heißt, die Menschen können das überhaupt nicht unterscheiden. Die verdienen Geld wie Medien. Ja, und deswegen ist es auch interessanterweise wissenschaftlich Quatsch.
Geld machen lässt sich natürlich besonders einfach, wenn ich die klassischen Wettbewerbsstrukturen unterlaufe. Wenn ich Marktmacht so stark konzentriere, dass kaum jemand anderes eine Chance hat, da noch einzutreten. Wenn ich mir Rechtsprivilegien sichere, die in anderen Bereichen niemals durchgehen würden. Das wichtigste Thema ja, warum dürfen wir unsere Daten denn nicht mitnehmen? Wir sind ja diejenigen, die die Inhalte kuratieren, also einstellen, hochladen. Wenn uns eine Plattform nicht mehr gefällt und welche Algorithmen unsere Dinge wohin spülen oder ob wir gedrosselt werden, dann müssten wir doch eigentlich die Chance haben, all das, was wir produziert haben, woanders einspielen zu dürfen. Interoperabilität würde das bedeuten. Das kennen wir in anderen Bereichen natürlich auch, sei es beim Bankkonto oder E-Mail. Da dürfen wir natürlich das, was wir produziert haben, auch an anderer Stelle fortführen und müssen es nicht einfach abgeben. Es ist ja wie Raub an den Dingen, die wir zusammengestellt haben. Deshalb ist es wichtig, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen von all dieser Regulationswut-Rhetorik oder eben dem Einschränken von Freiheiten. Denn wenn wir angucken, in welche Richtung es inzwischen in den USA läuft, dann würde ich sagen, Technofeudalismus bringt es besser auf den Punkt. Und dann ist es natürlich auch die Aufgabe einer Europäischen Union und auch einer deutschen Nation zu verteidigen, die Räume des öffentlichen Aushandelns, des Kuratierens und sie gegen eine Übernahme durch einige wenige Player zu schützen. Zum Abschluss dieser 5 Folgen zum Thema Sicherheit mussten wir natürlich nochmal auf den Krieg schauen, das Militärische schauen und trotzdem Zusammenhänge herausarbeiten, wie eine Gesellschaft insgesamt stark und wehrhaft bleibt und warum die Themen von Sicherheit, die wir vorher angesprochen haben, da immer auch eine Rolle spielen. Im Zentrum des Gesprächs mit Claudia Major, die Sicherheitsexpertin ist und auch schon zur Ukraine ihre ersten Arbeiten in der Uni geschrieben hat, außerdem Russisch spricht, haben wir das ganz große Thema aufgerollt. Das war sehr spannend. Wir haben gleich 90 Minuten benutzt und ich glaube, es hat sich aber gelohnt.
Ich habe vor dem 24.02., also dem erneuten russischen Überfall, ganz viele Fragen bekommen von Journalisten, die sagten, Russland wird doch nicht angreifen. Das ist doch Wahnsinn. Die ganzen Menschenleben, die ökonomischen Kosten, die würden sich in so eine Outsider-Rolle, das werden die doch nicht machen. Das ist doch absolut absurd. Das heißt aber, dass wir unsere Prioritäten, unsere Ziele, unser Analyseraster auf das Gegenüber übertragen und sagen, der wird ja schon so handeln wie wir. Und anzuerkennen, dass andere Länder, andere Staaten, nichtstaatliche Akteure andere Ziele haben, nach anderen Prioritäten handeln, ist die Grundvoraussetzung für Verständnis. Und Russland hat andere Positionen, auch China oder die USA, mit Blick auf Einsatz militärischer Gewalt, mit Blick auf Völkerrecht, mit Blick auf nukleare Abschreckung. Russland setzt seine Atomwaffen, also sozusagen sie zu haben, ein, um die bestehende Ordnung zu verändern. Nämlich um Grenzen zu verschieben, um 4 Gebiete der Ukraine zu annektieren.
Aus diesem Gespräch sind wir alle im Team rausgegangen mit einem großen Verständnis dafür, wie schwer es ist, tatsächlich einzuschätzen, wie weit eine andere Seite gehen würde, um Interessen durchzusetzen. Ab wann eine bestimmte nächste Stufe eingezogen wird an legitimen Mitteln. Und ab wann es sich auch normalisiert, sehr brutale Umgangsformen als Teil einer normalen Strategie und nicht mehr als eine Ausnahme, um bestimmte vorherige Zustände wiederherzustellen, mit ins Repertoire aufzunehmen. Das ist eben die autokratische Form, die sehr dominanzorientiert und gewaltorientiert versucht, Interessen durchzusetzen und andere Freiheiten zu beschränken. Und damit ist auch nochmal deutlich geworden, dass bestimmte Lösungen nicht automatisch mehr oder weniger Sicherheit mit sich bringen, sondern es immer darauf ankommt, mit welcher Intention welche Akteure sie einsetzen. Sei es militärische Güter, sei es neue digitale Möglichkeiten, sei es bestimmte Gesetzgebungen, die auch gegen die Demokratie ausgewandt werden können, sei es bestimmte Umgangsformen, mit denen wir gewaltvolleres Miteinander normalisieren, oder sei es eine komplette Ignoranz gegenüber den Lebensbedingungen, von denen wir als biologische Wesen nun mal abhängig sind. Das ist vielleicht die für mich wichtigste und zentralste Botschaft. Sicherheit wird immer aus Beziehungsgefügen entstehen. Viele Dinge denken wir als Instrumente uns aus, mit denen wir Menschen wiederum zusammenwirken, um Sicherheit oder Unsicherheit herzustellen. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, aber auch über Feedback oder Wünsche, welche Themen ihr mal neu denken möchtet oder welche Gäste ihr dafür besonders prädestiniert findet. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt neudenken@mission-wertvoll.org. Hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.